Was ist das denn jetzt?
Bei mir steht, der Zusammenmodus wurde für diesen Anruf aktiviert.
Aber du siehst nichts.
Nee, ich sehe nichts.
Ich schick dir mal ein Bild. Guck mal bei WhatsApp.
Was denn? Moment, ich muss mal anhalten.
Dein Gesichtsausdruck, herrlich.
Was ist denn das für ein Scheiß?
Wie du da auch guckst, als hätte ich dich irgendwo in so einen Wald mitgeschleppt, wo du gerade so absolut keinen Bock drauf hast.
Ich habe Angst. Was machen die hier? Gibt's doch wohl nicht, echt.
Ah,
Naja, gut.
herrlich.
Also, schön, die Aufzeichnung läuft.
Ja, okay.
Herzlich willkommen.
Genau. Also, 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dennis Kulik. Ah, nochmal.
Ah, jetzt habe ich dich wieder.
Ja, okay.
Ja,
Das ist schön.
der hat die Beta-Version gestartet, warum auch, egal.
Komisch. Okay, also 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten.
Scheiße! Nee, echt. Herzlich willkommen. Jetzt nehmen wir auf. Herzlich willkommen. So.
3, 2, 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tennisproleten. Ja, ich sehe, Tobi grinst heute schon. Er freut sich natürlich darüber, dass wir ein großes Masters-Turnier nochmal sehen in dieser Woche. Indian Wells. Ich habe ja mit Henrike in der vergangenen Woche ein bisschen drauf geschaut, was uns denn da so erwartet. Natürlich nochmal eine harte Zeitumstellung und ich habe vor allem auch gesagt, Tobi ist noch im Urlaub. Jetzt habe ich es gerade schon verraten. Nein, Tobi ist wirklich hier. Hallo, Tobi.
Hi Daniel, ja, schön wieder dabei zu sein und schade, dass du nicht recht hattest. Nein, ich hatte natürlich nur eine Woche Urlaub, ich armer, habe mich aber blendend erholt, auch von all dem Tennis und kann jetzt insofern wieder frisch angreifen, obgleich es mir relativ schwer fällt, und da kommen wir gleich drauf zu sprechen, so mit Indian Wells, weil die Zeitverschiebung ist schon enorm.
Ja, richtig. Also, das habe ich in dieser Woche auch für mich nochmal festgestellt. Wahrscheinlich reden wir da sogar jedes Jahr drüber und nur vergessen es immer wieder. Du hattest ja gerade zu New US Open gesagt, das ist eigentlich fast so der perfekte Grand Slam für uns zeitlich. Es geht um 17 Uhr los, dann so schön in die Nacht hinein, man hat abends nichts Besseres vor, guckt ein bisschen Tennis. Und ja, jetzt geht's immer erst um 20 Uhr los und ich habe nämlich immer so ein bisschen das Gefühl, ja, der Tag ist gerade losgegangen und dann muss Daniel eigentlich auch schon wieder in sein Bettchen.
Ja, geht mir ähnlich, ehrlich ähnlich. Und naja, gut, wir haben ja sonst auch Turniere, wo man eine relativ große Zeitverschiebung hat, allen voran die Australian Open. Da ist es aber wieder anders gelagert. Da fängt es halt ganz, ganz spät oder früh in der Nacht an und geht dann in den Morgen und in den Tag rein. Ist nochmal anders. Also ich bleibe dabei, das, was wir gesagt haben, die US Open sind eigentlich für Berufstätige in Deutschland das beste Grand-Slam-Turnier, weil mit Feierabend so nach 17 Uhr irgendwann man schön in den Abend reingucken kann. In Indian Wells ist es tatsächlich so, 20 Uhr, klar, Primetime, europäische Zeit, geht's dort los. Das hat aber natürlich dann auch zur Folge, ja, dass natürlich so von Night Session für den normal arbeitenden Mitteleuropäer natürlich nichts zu sehen ist, zumindest wenn man ein bisschen Schlaf braucht. Wir nehmen wie immer am Donnerstag oder wie häufig am Donnerstagabend auf und kommen auch gleich sicherlich noch aufs Turniergeschehen zu sprechen. Nur heute Nacht zum Beispiel spielt dann eben um 3 Uhr Angelique Kerber gegen Paula Badosa. Sehr erfreulich im Viertelfinale, sagen wir vielleicht gleich noch 3 Takte dazu. Und das ist halt so ein Ding, wo ich dann manchmal auch wieder denke, so, naja, wenn wir über die Vermarktung von Tennis sprechen, und natürlich gibt es auch gewisse Vorlieben, sagen wir mal, dass die Europäer die europäischen Spieler gucken oder. Also ihr alle wisst, dass wir da immer relativ breit drauf gucken und uns auch über jeden Südamerikaner und Australier freuen, der gut spielt, und über jede Japanerin. Nur wenn ich es dann irgendwie so ein bisschen anders gestalten würde vom Timetable, aber das ist sehr großes Wunschdenken. Ja, meine Güte, da spielt Paula Badosa als Spanierin gegen Angelique Kerber. Dann würde ich das halt, wenn ich es TV-mäßig auch vermarkten will, halt entweder auf 20 Uhr europäische Zeit setzen oder meinetwegen noch als zweites Match, dann sind wir irgendwo bei 22:30. Warum muss die jetzt mitten in der Nacht spielen, ja? Und ja, gut, kannst sagen, ja, okay, dafür spielt Grigor Dimitrov gegen Hubert Hurkacz ist auch ein Topspiel. Die werden wahrscheinlich so gegen 22 Uhr spielen oder so. Wie du es machst, ist falsch. Lange Rede, kurzer Sinn. Es kann mitunter anstrengend werden, wenn man das alles sehen will. Aber sagen wir mal so, andersrum sind wir dankbar, dass man zur Primetime eben trotzdem auch noch gutes Tennis sehen kann. 20 Uhr geht's los. Aber es ist eben so die Frage, wird man damit so warm mit dem Turnier? Die Masse sicherlich nicht, so Tennis-Nerds wie wir sind, gucken es natürlich trotzdem, oder?
Ja, natürlich. Also hatten wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen. Das gilt ja so ein bisschen sowieso als fünfter Grand Slam. So vermarkten sie sich ja auch selbst in Indian Wells mit übrigens Tommy Haas als Turnierdirektor. Aber wo du gerade sagtest, Masse, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, also gerade so Day-Session-mäßig, es scheint doch vor Ort sehr, sehr leer zu sein in diesem Jahr. Das ist doch etwas, was ich eigentlich bisher zumindest nicht so mit Indian Wells, zumindest nicht so stark verbunden habe. Also gut, dass jetzt vielleicht nicht gleich am ersten Tag irgendwie Center Court voll belegt ist, okay. Aber ja, teilweise hat man ja den Eindruck, dass da irgendwie, ja, jetzt mal ganz böse formuliert, nur ein paar hundert Leute oder so gesessen haben.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Wir reden ja hier nicht vom ersten oder zweiten Tag, sondern beispielsweise jetzt Mitte der Woche, wie der Name schon sagt, Mittwoch ist der 10. Tag des Turniers. Indian Wells geht ja länger als jedes andere Masters-Turnier. Dort haben wir Achtelfinals gehabt, beispielsweise mit einem Medvedev gegen Dimitrov, jetzt nur exemplarisch, oder Viertelfinals bei den Damen. Und das fand ich dann schon erschreckend, wie leer dort die Ränge sind. Und es ist übrigens nicht nur in der Day Session, wo man sagen könnte, ja, da hat der gemeine Amerikaner vielleicht auch noch irgendwie was zu erledigen, muss noch arbeiten. Auch die Night Session war erschreckend, wirklich erschreckend, finde ich, schwach besucht. Ich kann euch beruhigen, ich habe nicht mitten in der Nacht Monfils gegen Zverev geguckt und auch ein anderes attraktives Match, Alex de Minaur gegen Stefanos Tsitsipas. Ich erwähne die beiden nur, weil das ja durchaus attraktive Matches sind. Und habe mir das im Replay auf Tennis TV nur mal kurz angeguckt, um das zu checken. Und also der Oberrang in Indian Wells fast komplett leer, und auch der Unterrang wirklich, also wenn ich gutmütig bin, sage ich mal, zur Hälfte gefüllt, aber mehr nicht. Und das wundert mich schon, dass der Zuschauerzuspruch da bisher so gering ist. Zum Finalwochenende dann hin, jetzt wird's, bin ich mir fast sicherlich anders werden. Aber gut, vielleicht hängt das auch mit dem Termin und allem zusammen, man weiß es nicht so genau. Ich finde auf jeden Fall, es ist dieses Jahr ein bisschen schwieriger, mit dem Turnier warm zu werden, obwohl ich mich immer darauf freue. Es hat irgendwie was Besonderes. Henrique sagte das ja auch letzte Woche in der Sendung, dass sicherlich es vielleicht so ein letztes Mal damit jetzt auch ein Abschluss hoffentlich gefunden ist von diesem komischen Covid-Turnierkalender und wir ab dem nächsten Jahr dann wieder eine gewisse Normalität erlangen. Und vielleicht wird es dann auch wieder mit den Zuschauern normal. Denn an und für sich in Amerika sind die Stadien ja inzwischen wieder frei besuchbar, auch in anderen Sportarten, oder? Du kennst dich da besser aus.
Ja, richtig. Also zum Beispiel jetzt die NFL-Saison hat ja vor ein paar Wochen begonnen. Da ist es halt so, die machen die Stadien jetzt wieder komplett voll. Ich hatte jetzt nämlich auch noch mal geguckt, ob es da irgendwie Auflagen gegeben hat für das Turnier, aber ich habe jetzt nichts gefunden,
Ne?
zuschauerinnentechnisch. Also, so wie ich das verstanden habe, dürften die halt auch in der Theorie die Anlage voll machen.
Ja, also das, wie gesagt, finde ich etwas erstaunlich. Was ich jetzt weniger erstaunlich finde, den einen oder anderen mag es vielleicht irgendwie überraschen oder erschrecken, wenn er so auf den Turnierverlauf schaut. Ich finde, wir haben einen wirklich interessanten Turnierverlauf und dass so zum Ende der Saison vielleicht der ein oder andere durchkommt, von dem man es jetzt nicht erwartet hätte. Bei den Herren beispielsweise Cameron Norrie, der sich in seinem Viertel da durchgesetzt hat gegen eine starke Konkurrenz. Beispielsweise ein Rublev ist nicht mehr dabei, ein Bautista Agut, der auf Hartplatz immer mit dem zu rechnen ist, hat sich da durchgesetzt. Dann Dimitrov, überraschend, wie ich finde, aber auch wirklich gut gespielt gegen Medvedev. Also ich finde, das hält schon was bereit, dieses Turnier, kann man nicht anders sagen. Also im Viertelfinale. Und auf der anderen Seite Fritz gegen Zverev, Basilashvili, Tsitsipas. Also ich finde, es liefert schon das Turnier. Also nicht nur von den Paarungen attraktiv, von den Namen, die da sind, sondern auch vom Spielerischen, zumindest das, was ich gesehen habe.
Ja, also ich finde sogar, das liefert so das, was Henrike auch in der letzten Woche gesagt hat oder wo wir uns auch drüber unterhalten haben, nämlich du hast natürlich bei den Herren die Situation, dass irgendwie die großen drei fehlen, die ja doch irgendwie, auch wenn einer dabei ist, schon immer noch mal mehr Aufmerksamkeit absorbieren auf sich. Ist auch so jetzt ziemlich einfach meine Wahrnehmung. Also es ist jetzt gar nicht unbedingt so, dass auf eine bestimmte Person im Herrenfeld irgendwie der Fokus liegt, sondern das verteilt sich aus meiner Sicht schon ganz gut auf die, die da irgendwie vorne gesetzt sind oder waren mit Medvedev, Tsitsipas und Zverev. Und ja, sportlich natürlich. Also warum sollte es jetzt anders sein, wenn irgendwie ein Djokovic nicht dabei ist? Also es würde mich jetzt sehr wundern, wenn die dann irgendwie automatisch alle eine Runde schlechter spielen. Von daher würde ich sagen, bin ich sportlich mit dem zufrieden, was ich da sehe.
Ja, absolut, absolut. Finde ich, kann man nur so unterstreichen. Und bei den Damen, auch das hat Henrike in weiser Voraussicht ja schon vorher gesagt, dort unterstreicht das Turnier einfach nochmal die ja, Breite und letzten Endes finde ich auch Güte, die wir fast wöchentlich hier preisen im Podcast, wenn man da durchs Feld durchgeht, wer da jetzt durchgekommen ist. Ich meine, Annette Kontaveit, da wird der eine oder andere sagen, wieso kommt die jetzt so weit? Da war da noch eine Pliskova und Andreescu in ihrem Bereich da oben. Aber das ist einfach eine super solide Spielerin, die seit Jahren abliefert. Ange Jabeur ist noch mit dabei, die ein sehr, sehr gutes Jahr spielt. Dort ja an 12 gesetzt ist, dann aus deutscher Sicht natürlich super erfolgreich heute Nacht dann Angie Kerber gegen Paula Badosa. Kerber wirklich mit einer super soliden Leistung, die sie da abruft und eigentlich das bestätigt, was sie ja eigentlich seit Wimbledon oder besser müsste man noch sagen, seit Bad Homburg unter Beweis gestellt hat nochmal. Die ist halt einfach im positiven Sinne ein Biest, ja, und die liefert dann nochmal. Und dann im unteren Bereich Ostapenko, genau das Gleiche, ja, genau das, was Henrike letzte Woche gesagt hat. Das ist eine Top-Spielerin, hat sie jetzt auch so in der letzten Zeit ein bisschen berappelt, nachdem sie ja Richtung Top 50 abgefallen war, ist jetzt hier an 24 gesetzt und liefert ab. Also ich finde, wenn man sich die Zeit nimmt, ja, und sie hat das zu gucken, dann ist es einfach, es ist eins der coolsten Masters, die es gibt. Noch besser aufgehoben ist es im März, finde ich, wenn man so aus dem europäischen Winter kommt, so in die kalifornische Wüste guckt und schon die ersten Wärmestrahlen über den Fernseher wahrnimmt. Aber ich finde, es ist gut, im Herbst jetzt hier nochmal ein bisschen schönes Tennis zu sehen. Ich muss sagen, ich gucke es fast ein bisschen lieber als den Asian Swing. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, guckst du Indian Wells oder guckst du jetzt gerade Tokio oder Shanghai, finde ich Indian Wells cooler.
Ja, weil es natürlich einerseits den größeren Namen hat, Aber weil natürlich auch die Zeit viel besser reinspielt, ne? Also weil Asien hat ja dieses Problem dann auch immer, dass das irgendwie nachts losgeht, ja, so ein bisschen so ähnlich wie
Ja.
in Australien, aber da geht's ja noch viel mehr dann auch in den Tag hinein und das
Ja.
über ist natürlich einfach auch schwieriger, das irgendwie zumindest direkt live zu verfolgen, im Sinne von, dass man irgendwie vorm TV-Gerät oder Endgerät sitzt und das sich anschaut. Ja, also natürlich, also wenn ich da entscheiden müsste, würde ich auch immer Indian Wells nehmen. Natürlich auch, weil du dadurch jetzt nochmal so ein kombiniertes Event auch hast und das hast du ja sonst
Klar.
im Herbst nicht. Also da haben wir auch schon mal ganz häufig drüber gesprochen, dass ja gerade bei den Damen sonst eigentlich immer nach den US Open, dass die Saison so ein bisschen eher, ja, langsam ausklingt, bis dann die WTA Finals kommen. Und
Ja.
die Herren haben dann immer noch so ihre größeren Events dann noch, wo auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ist. Und das
Das
diesmal so
stimmt.
kombiniert, habe ich nämlich schon überlegt. Also man will ja den Kalender reformieren in den nächsten Jahren. Man weiß natürlich nicht, inwieweit da auch irgendwie vielleicht die WTA parallel was macht. Aber es wäre ja zum Beispiel schön, wenn man vielleicht gerade nach den US Open so dann auch immer im Oktober eventuell nochmal so ein gemeinsames Masters-Event oder so auf die Beine gestellt bekommt.
Und es sollte an und für, also nichts ist einfach im Welttennis, aber das ist insofern eigentlich einfach, weil beide Lager Richtung Asien normalerweise treiben. Ja, die Damen steuern häufig auf WTA-Finals zu, die dann auch in Asien stattfinden, haben vorher aber auch ihre Turniere in Asien. Und die Herren werden auch rübergeschickt nach Tokio, nach Shanghai. Dann machst du meinetwegen in Shanghai oder wo auch immer auch nochmal so ein Combined Masters Event. Ich denke, mittel- bis langfristig wird es auch darauf hinauslaufen. Das ist ja auch Teil der Reformpläne von Andrea Gaudenzi, dem ATP-Chef. Der kann natürlich nicht über die WTA bestimmen, aber ich denke, für diejenigen von euch, die es interessiert, könnt ihr mal googeln. Da gibt es ein Strategiepapier von ihm, wo die Möglichkeiten der zukünftigen Vermarktung von Tennis, in erster Linie natürlich ATP, skizziert werden und ein Baustein, um Tennis auch noch attraktiver für die weltweite Fanbase zu machen, ist eben diese Zusammenführung von ATP und WTA zu wirklich attraktiven Turnieren. Und wir haben es hier schon ein paar Mal gesagt, vielleicht wurde es in diesem Jahr, ich habe das Gefühl, es wurde in diesem Jahr auch häufiger aufgenommen, das Thema auch von Medien, von Spielern, von Funktionären. Da wird, in dem Fall kann man nicht mal sagen, eine Sau durchs Dorf getrieben, sondern positiv, da wird ich glaube, eine Möglichkeit diskutiert, eine Chance diskutiert, wie man eben neben den vier großen Turnieren, den Grand Slams, Tennis vielleicht zukünftig noch eine Stufe höher nehmen kann in der Wahrnehmung. Ja.
Ja, klar. Also das ist ja zumindest auch bei den Herren die Diskussion. Also was man da so mitbekommen hat, es wird ja zum Beispiel so kommen, dass die Masters-Events die Möglichkeit haben, auch ja, sich quasi auszubauen, was die Tage angeht. Also dann halt über 2 Wochen zu gehen, mehr oder
Ja.
weniger. Das wird natürlich dann wieder die Diskussion sein, ne? Was macht man dann auch mit den kleineren Turnieren auf den Touren jeweils, die ja auch irgendwie wichtig sind, weil sonst nachher wieder ganz viele Spielerinnen und Spieler irgendwie nicht spielen können. Müssen wir vielleicht auch an anderer Stelle nochmal intensiver diskutieren, weil das ist natürlich ein komplett eigener Themenblock. Aber deswegen hatte ich diesen Gedanken gerade, weil da natürlich schon in erster Linie, glaube ich, die Intention ist, wie machen wir quasi diese Masters- oder Tausender-Events nicht nur noch größer, sondern wie schaffen wir es halt auch einfach mehr Aufmerksamkeit darauf zu kreieren.
Ja, total, absolut. Aufmerksamkeit kreierst du natürlich am besten durch gute Matches. Vielleicht, was mir hängen geblieben ist diese Woche, das was bisschen, was ich gesehen habe von Angie Kerber, war wirklich richtig gut. Ich habe mir den Luxus gegönnt, das Zverev gegen Murray Match zu sehen, was wirklich, wirklich toll anzuschauen war,
Ja,
muss man
stimmt.
sagen,
Das habe ich auch gesehen.
von beiden. Also wirklich Chapeau für beide Spieler. Da waren wirklich Bombenballwechsel dabei. Das war richtig attraktiv anzuschauen. Und ja, Andy Murray hat dann sein Ergebnis mit einem sehr prägnanten Tweet kommentiert. Ich glaube, der kürzeste Tweet, der jemals versendet worden ist vom Tennisspieler, hat einfach nur Fuck getweetet. Das fand ich typisch für unseren netten schottischen Freund. Nein, aber es war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes großes Tennis. Und insofern, jetzt schauen wir mal, was das Finalwochenende so für uns bringt. hoffentlich einen schönen Abschluss. Und ja, wir haben ja noch ein bisschen Tennis vor uns. Du hast letzte Woche schon im Podcast gesagt, es kommt noch das Paris Masters, kommt noch Wien, dann natürlich die ATP Finals. Bei den Damen ist auch noch was drin. An. Apropos Angie Kerber, wenn, vielleicht sollte ich es nicht sagen, aber wenn sie Indian Wells gewinnen würde, dann hat sie sogar auch noch Chancen, sich für die WTA Finals zu qualifizieren. Im Moment hängt sie da im Race, also im Race der besten Spieler des Jahres, ich glaube auf Rang 15 oder 16, aber mit einem Bombenergebnis in Indian Wells und vielleicht noch ein, zwei Turniere hinten dran zu hängen, könnte sie sich noch für diese WTA Finals qualifizieren. Wäre toll. Ich weiß aber, dass es nicht ihr oberster Fokus ist, sondern die denkt ja von Spiel zu Spiel und von Punkt zu Punkt. Schauen wir mal.
Vielleicht, weil du gerade davon sprichst, wenn sie es gewinnen sollte, man muss ja dazu sagen, es ist ja vielleicht sogar gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir drei deutsche Indian Wells Gewinner dieses Jahr haben. Alexander Zverev ist natürlich noch in der Verlosung, aber wer sogar auch schon im, korrigier mich, Halbfinale steht, meine ich, ist Tim Pütz, der ja seit ein paar Wochen mit Michael Wienes zusammenspielt. Die haben ja auch Halle gewonnen. Das war, glaube ich, auch das erste Turnier, was sie zusammen gespielt haben. Ja, und seitdem spielen sie zusammen und für Tim Pütz echt eine super Saison. Career High aktuell, zumindest im Live-Ranking, auf Platz 25. Und ja, so ein Masters-Titel würde natürlich so diesen Sprung in der Weltrangliste auch noch mal ein bisschen zementieren. Jeder Punkt zählt, wie man immer so schön sagt. Ja, wir hatten ihn ja letztes Jahr hier im Interview. Das war ja noch diese Zeit, wo wir die lange Pause hatten und nicht so wirklich wussten, wie es weitergeht. Und da haben wir ja sehr intensiv mit ihm über das Doppel gesprochen, dass er ja auch natürlich weiterhin darauf setzen wird. Und ja, seitdem geht's bergauf, wenn auch natürlich nicht sofort. Aber wir sagen ja immer gerne, wer bei uns zu Gast ist, es schadet nie. Danach macht man Sprünge und gewinnt Titel, Tobi.
Absolut. Und wenn der Tim Pütz es hören sollte, dann kann er es ja mal dem Kevin Kravitz empfehlen. Den hat er nämlich besiegt dort im Viertelfinale. Dann kann der mal bei uns zu Gast kommen. Dann klappt es auch wieder. Vollkommen richtig. Steht jetzt im Halbfinale von Indian Wells. Und ja, richtig, richtig gute Leistung. Und schön zu sehen. Absolut. Treffen dort entweder auf Bopana Schapovalov, herausfordernd. Oder Karatsev-Rublev, auch kein einfaches Doppel. Aber wie gesagt, du hast es gerade erwähnt, mit Michael Wienes hat er einen Lauf und guck mal, was auch da das Wochenende bringt. Aus Kalifornien, genau.
Richtig. Und ja, wenn wir schon von Lauf reden, dann sind wir auch beim Doppel. Auch wieder jemand, der gerade bei uns zu Gast war, also noch gar nicht so lange her. Wobei, das war nur ein sehr kurzes Interview. Aber trotzdem war er damit bei uns im Podcast Dustin Brown. Das haben sicherlich schon doch einige mitbekommen. Ja, hat in den letzten, ich glaube, 3 Wochen verteilt zwei Challenger-Titel gewonnen. Nämlich zweimal auch mit demselben Partner, Andrea Vavassori, mit dem spielt er auch in Köln zusammen Bundesliga. Also die kennen sich durchaus auch schon. Und ja, die haben in Österreich einen Challenger gewonnen im September, so ungefähr vor 4 Wochen war das dann doch. Haben letzte Woche in Napoli gewonnen. Dort gibt es diese Woche auch noch einen weiteren Challenger. Und aktuell stehen sie da auch schon wieder im Halbfinale zusammen. Also die haben 10 Matches am Stück gewonnen, Tobi. Das wäre ungefähr so das, was wir uns natürlich vornehmen würden, wenn wir dann irgendwann mal zusammen spielen.
Das sollten wir uns vornehmen, aber ich würde dir abraten, ich bin kein guter Spieler, was Siegesserien angeht. Ich habe immer einen grandiosen Sieg und dann hagelt es wieder ein paar Niederlagen, wie du weißt. Aber wenigstens kann man Spaß haben mit mir, also insofern.
Ja, ich war sogar ja letztens bei 2 grandiosen Siegen hintereinander dabei. Also, jetzt
Das
hör mal
stimmt
auf.
ja, einmal im Einzel, dann im Doppel, ja, und danach hat es aber gleich wieder eins auf die 12 gegeben, ja. Ist so bei mir. Aber ist nicht schlimm. Jetzt steht der Wechsel an in die Halle. Schwierig für uns alte Recken, die noch klassisch auf Sand und dann auf Teppich spielen. Das kennen viele gar nicht mehr. Also so richtigen Teppich, wo man mit glatten Sohlen spielen muss. Ich will nicht sagen, eine ganz andere Sportart, zumindest ein anderes Spiel. Aber muss sagen, insofern freue ich mich auch ein bisschen auf den Winter, weil es hat halt seinen ganz eigenen Reiz, mal wieder die Halle auszutesten.
Richtig, ja.
Ja.
Und sonst, Tobi, gibt's noch irgendwas aus dieser Woche? Denn man muss sagen, finde ich so zusammenfassend, manchmal ist es ja so, wir haben irgendwie ein Masters-Turnier oder auch mehrere Turniere und es gibt trotzdem irgendwie ganz viele Themen links und rechts. Das war irgendwie so in den letzten Tagen doch sehr ruhig und sehr komprimiert auf dieses Turnier, aber dass so wirklich links, rechts was groß vorgefallen ist, ja, ist irgendwie so gar nicht. Sowieso die letzten Wochen seit den US Open finde ich sehr ruhig und entspannt.
Ach ja, gebe ich dir recht. Das ist sehr, sehr entspannt. Es gibt, nein, wenn, dann gibt es höchstens irgendwie so Klatsch und Tratsch, aber alles nur so Kleinigkeiten. Sehr amüsant beispielsweise fand ich, wer überhaupt nicht aus dem Posten rauskommt sozusagen und immer alles teilen muss, Fragezeichen muss, wegen ihrer Werbepartner oder weil sie das selber will, ist Naomi Osaka. Da gab es einen sehr schönen Post von ihr, wo sie sich irgendwie in ihrem Griechenlandurlaub auf irgendwelchen Ruinen in Delos räkelte. Und da hat sie dann gleich mal so eine Art Mini-Shitstorm bekommen, dass bei aller Liebe zu Instagram-Posts sie doch bitteschön darauf achten sollte, dass sie sich hier auf Säulen regelt, die 2700 Jahre alt sind und es im Grunde genommen eigentlich verboten ist, da drauf zu sitzen. Aber für die Reichweite auf Social Media tut man alles. Das ist so mehr der Tennis-Gossip, der im Moment abgeht. Ansonsten gebe ich dir recht, es ist ziemlich ruhig. Wir werden es aber weiter verfolgen für euch. Es stehen ja große Dinge schon wieder an dann zum Jahresbeginn, wie die Australian Open. Dort werden wir sicherlich mal schauen, wie sich das so entwickelt, auch mit Covid, ob die stattfinden können. Da wird sicherlich neue News geben die nächsten Wochen, wie diesmal das Einreiseprotokoll aussieht, ob wir Cedric Marcel Stäbe wieder interviewen müssen in einer Hotelquarantäne oder ob das diesmal alles anders sein wird. Es ist alles ein bisschen ruhiger im Moment. Tennis wird trotzdem gespielt und insofern für diese Woche soll es das von meiner Seite aus gewesen sein.
Ja, ich hätte auch nichts weiter. Von daher würde ich sagen, wir freuen uns, dass du dann doch eher aus dem Urlaub gekommen bist, als ich ursprünglich verkündet habe. Und dann schauen wir mal, was die nächste Woche so bringt. Denn da wird es so sein, ja, dass wir, das können wir so schon mal sagen, höchstwahrscheinlich auch wieder einen Gast dabei haben werden.
Ja, da sieht's noch aus und freuen wir uns drauf.
Richtig. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche dann wieder. Wir wünschen euch viel Spaß mit den letzten Tagen in den Wales. Wenn ihr uns schreiben wollt, kontakt@tennisproleten.de ist die Mailadresse. Soziale Netzwerke findet ihr uns unter Tennisproleten bei Facebook, Twitter und Instagram. Uns kann ich jetzt nur noch den Rausschmeißer machen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.